Herzlich willkommen beim Audiowalk der Stadtbibliothek Ulm. Bitte laden Sie die Audiodatei vollständig auf Ihr Abspielgerät und hören Sie den Audiowalk bitte nur mit Kopfhörern. Am besten schalten Sie Ihr Smartphone in den Flugmodus. So werden Sie nicht durch eingehende Anrufe gestört. Wenn Sie die Zentralbibliothek betreten, suchen Sie den für Sie reservierten Stuhl zum Start auf. Sie finden ihn im Erdgeschoss am Fenster auf der linken Seite. Genießen Sie den Audiowalk am besten allein. Sobald Sie von Columbus One Anweisungen erhalten, folgen Sie ihnen. Vertrauen Sie ihm. Er führt Sie sicher durch das Raumschiff. Um die richtige Geschwindigkeit Ihrer Bewegungen besser einschätzen zu können, hören Sie einfach auf die Schritte und orientieren Sie sich daran. Sie brauchen nicht zu eilen. Schlendern Sie lieber. Sitzen Sie gut? Dann kann's losgehen.
Willkommen an Bord. Bitte schließen Sie die Augen.
Ihre Augen haften an der Dunkelheit. Das Schwarz ihrer Pupillen ein Echo des Weltalls. Würde sie sich umdrehen, mit ein paar langen Schritten ans andere Ende des Schiffes eilen, sähe sie die blaue Kugel, von der sie kam. Für den Moment jedoch klebt sie wie hypnotisiert an der Finsternis. Jetzt, wo sie allein ist, beginnen die Erinnerungen plastisch zu werden. Erschreckend real klingen die Schritte der Zurückgelassenen in ihren Ohren. Sie fühlt sogar den flüchtigen Windhauch, wenn einer der Schatten an ihr vorbeizieht.
Bitte öffnen Sie Ihre Augen.
Sie schüttelt den Kopf. Sie blinzelt, reißt die Augen auf. Aber die Visionen verschwinden nicht. Dieser Mann dort, ist es nicht Hao Yu aus dem Flugraumkontrollzentrum? Hao Yu? Hao Yu? Und dieser Umriss sieht aus wie ihre Studienkollegin Olga. Nur von hinten zwar, doch wie im Traum weiß sie ganz genau, dass die Silhouette nur Olga gehören kann. Olga? Fragt sie vorsichtig ins Halbdunkel hinein. Nichts. Oh, natürlich. Natürlich, es sind nur Halluzinationen. Die Vergangenheit, die sich ihren Weg ins Jetzt hineinkrallt, in die Einsamkeit. Maria denkt an ihre Mutter, den Bruder, an diese kleine, gebeugte Frau, an den schmalen jungen Mann. Beide nun so weit entfernt auf einer durch den Ozean treibenden Scholle Land. Maria bricht den Gedanken ab. Es sind nur noch wenige Augenblicke bis zum Start. Um sich abzulenken, trabt sie hinunter aufs Unterdeck. Ein letztes Mal die Klimatisationssysteme, den Schwerkraftsimulator durchchecken. Sie nimmt die geschwungene Treppe nach unten.
Bitte nehmen Sie die geschwungene Treppe nach unten.
Die Enge des Schiffsbauches versetzt sie zurück in die Erziehungsanstalt, in der sie den Großteil ihrer Jugend verbrachte. Die Röhren an der Decke. Wenn Maria ihnen nur lang genug folgte, erreichte sie immer eine Tür, an der ein Aufseher stand,
sie zurückwies. Immer einen Punkt, wo es nicht weiterging. Das Rot, das Grau und die Farbe der Türen. Diese undefinierbare Mischung. Irgendwo zwischen Blau, Grün und Grau. Ein sorgloseres Kind hätte diese Farbe damals vielleicht Taubenblau genannt. Aber das Erziehungslager hatte Maria die Träumereien ausgetrieben. Jeder Fehltritt endete in einer kleinen Zelle hinter rot gestrichenen Stäben. Maria erinnert sich an das Geräusch, wenn sie mit den Fingerknöcheln auf die Metallstangen klopfte, wenn sie an ihnen entlang ging und eine nach der anderen anschlug. Eine stählerne Harfe, die nur einen einzigen Ton hervorbrachte.
Bitte stellen Sie sich an die rot gestrichenen Stäbe hinter den Aufzügen.
Auf dem Unterdeck ist alles in Ordnung. Maria blickt nach oben. Von hier aus kann sie bis in die Spitze des Schiffes sehen. Durch die rote Spirale des Vandenbroek-Antriebs, die alle 7 Decks durchzieht. Wegen eines Diebstahls hatten die grauen Männer sie damals zu Hause abgeholt. Disziplinierungsmaßnahme zur Aufrechterhaltung des bürgerlichen Rechts, hieß es. Sie hatte saubere Handtücher und Schmerztabletten geklaut. Aber Maria wehrte sich nicht, als kalte, lederne Handschuhe sie packten. Ihr Ziel hatte sie erreicht. Der kleine Bruder war geboren, die Mutter lebte noch.
Bitte gehen Sie an den Toilettentüren vorbei zum Ausgang.
Sie prüft die Uhrzeit. Bald geht es los. Maria ruft den Aufzug.
Bitte gehen Sie im Fluchttreppenhaus ein Stockwerk nach oben. Bitte öffnen Sie die Tür und verlassen Sie das Fluchttreppenhaus. Bitte nehmen Sie die geschwungene Treppe nach oben bis zum ersten Schiffsdeck.
Maria drückt die 1. Sie betrachtet spiegelndes Glas, silberne Flächen, Metallgitter. Starrt doch gleichzeitig durch sie hindurch. Wie durch kleine Fenster blickt Maria in die eigene Kindheit zurück. Die Zeit vor ihrem Abtransport in die Anstalt erscheint ihr heute wie eine Fantasiewelt. Ein Märchen. Als hätte es damals Farben gegeben, die heute nicht mehr existieren. Leuchtendes Gelb, tiefes Blau, sattes Grün.
Bitte betreten Sie die Kinderabteilung. Entschuldigung, ich korrigiere mich. Bitte betreten Sie das Kindheitswunderland. Bitte gehen Sie geradeaus durch das Kindheitswunderland bis zu den Fensterscheiben. Bitte entdecken Sie die 4 riesenhaften Pflanzen draußen.
Maria betritt dieses Kindheitswunderland. Durchquert es mit ruhigen Schritten. Sie sieht sich selbst, wie von oben. Ein kleines Mädchen, das aus einer Pappschachtel springt. Zerrissene Hosen und einen selbstgebastelten Helm aus Papier und Kleister trägt. Begeistert reckt das Kind die Arme einer fremden Sonne entgegen, ruft ein paar Durchsagen in sein herbeifantasiertes Mikrofon. Vier sonderbare und riesenhafte Pflanzen ragen vor ihm aus dem Boden. Es umkreist jede einzelne davon, befühlt ihre Oberfläche, reckt die Nase hoch und vermisst die Fülle der Blätter und Blüten mit seinen Armen. Schließlich dreht das Kind sich um seine eigene Achse, bis ihm schwindelig wird. Schwerelos geht es davon, um den neuen Planeten zu erkunden. Maria wendet sich um und steuert auf den Mittelpunkt des Schiffes zu.
Bitte gehen Sie zurück zur roten Treppe. Bitte gehen Sie am roten Treppengeländer vorbei zu den Computerterminals.
Bitte bleiben Sie bei einem der Computerbildschirme stehen.
Bei einem der Terminals, die es überall im Schiff gibt, bleibt sie stehen. Ein paar Minuten wird sie noch warten müssen, bis Nikolajew aus der Kommandozentrale sich meldet. Sie sieht sich um. Zuletzt war sie vor 2 Monaten hier oben. Hatte das Abschlusstraining hinter sich gebracht. Zum ersten Mal allein auf dem Schiff. So wie jetzt. Anschließend hatte es einen kurzen Testlauf gegeben. Alles funktionierte, ohne Zwischenfall. Ihr Schiff gehört zu einer Reihe experimenteller Raumfahrzeuge, deren Stückzahl an einer Hand abzählbar ist. Es sieht aus wie ein gläserner Stumpf, wie eine Kristallbonbonniere. Als Maria Cavaliere ihr Schiff zum ersten Mal sah, nannte sie es scherzhaft die Zuckerdose. Natürlich gehört das Schiff nicht ihr persönlich, sondern Polycore Industries. Aber weil sie bald die alleinige Kontrolle darüber haben wird, für lange Zeit, weil die quadratischen Decks ihr Zuhause sein werden, hat Maria eine Beziehung zu dem Schiff entwickelt, das über bloße Besitzverhältnisse hinausgeht.
Bitte schlendern Sie langsam an den Bücherregalen Literaturwissenschaft entlang.
Die vergangenen 2 Monate verbrachte sie damit, die Zuckerdose mit allem zu füllen, wovon sie dachte, es auf der kommenden Reise gebrauchen zu können.
Siegfried Lenz.
Polycore Industries hatte ihr keine Grenzen gesetzt.
Josef.
Und außer dem Lebensnotwendigen hatte Maria sich Bücher gewünscht. Musik. Ein paar Instrumente. Sie konnte noch kein einziges spielen. Aber weil sie bald viel Zeit haben würde, packte sie gleich mehrere ein. Ja, was die Bücher betraf, hatte sie wohl etwas übertrieben. Sie hatte keine Ahnung, wie viel ein Mensch in 15 oder 20 Jahren lesen kann. Insbesondere ein Mensch wie sie, der nicht mehr in Bars geht, keine Freunde mehr trifft, keinen neuen Lebenspartner kennenlernen wird. Genauso wenig konnte sie sich ausrechnen, wohin ihre Interessen sich entwickeln würden. Was jemand, eingeschlossen in einer Zuckerdose im All, würde lesen wollen. Also hatte sie Nikolajew gebeten, er solle alles an Bord schaffen, was er innerhalb der 2 Monate nur auftreiben konnte. Die Datenbanken des Schiffes waren vollgepumpt mit Filmen, Videospielen, Opern
und 4 der 7 Decks waren beladen mit Büchern. Maria wollte so viele gedruckte Bände haben wie möglich. Dinge, die sie anfassen konnte. Dinge, die nach Holz, Papier und Erde rochen.
Bitte kehren Sie zu den Computerterminals zurück. Bitte entdecken Sie dort den Sicherheitscode.
Als per Funk das Okay von Nikolajew eintrifft, gibt sie den Sicherheitscode ein.
Bitte geben Sie den Sicherheitscode ein.
Prüft, ob alle Schilde funktionieren. Sie aktiviert den Vandenbroek-Antrieb, indem sie 3 Knöpfe gleichzeitig drückt.
Bitte drücken Sie 3 Tasten gleichzeitig.
Sie spürt ein sanftes Vibrieren im Bauch und auf den Trommelfellen. Danach ist es wieder still. Kein Zittern. Kein noch so kleines Beben. Und das, obwohl die Spirale einen gewaltigen Torus negativer Energie um das Schiff herum erzeugt. Einen Torus, der die Raumzeit krümmt, sodass Maria Cavaliere schneller als das Licht von einem Ort zum anderen reist, gleitet, surft, wie auf einer Welle.
Bitte gehen Sie gegen den Uhrzeigersinn um das Treppengeländer herum und betreten Sie erneut das Kindheitswunderland. Bitte gehen Sie an den Scheiben entlang, nach links, unter den aufgehängten Kinderbasteleien, bis zur Sockenpuppe.
Mit 17, bevor sie von der Erziehungsanstalt ans Raumfahrtinstitut wechselte, durfte sie einen Sommer lang zu Hause bei ihrer Familie verbringen. Ihr Bruder war gerade 5 geworden. Wenn sie neben ihm ging, sah er aus wie ein kleines Abziehbild von Maria. Sie beide mit kurzen, dunklen Haaren, mit sehnigen Gliedern. Wie sie selbst in seinem Alter war der Bruder es gewohnt, sich sein Spielzeug selber zu bauen oder auf der Straße zusammenzusuchen. Er rührte Lehm zur Malfarbe an, bog sich Draht zu menschlichen Figuren zurecht. Sie ließ sich von ihm erklären, was welche seiner Basteleien bedeutete, welche Geschichten er sich ausmalte, was er am liebsten spielte. Ganz besonders wichtig schien die Sockenpuppe zu sein. Nur ein alter Strumpf, auf den er 2 unterschiedliche Knöpfe als Augen genäht hatte. Aber es verging kein Tag, wo er sie nicht zum Leben erweckte. Sie quasselte ihm die Ohren voll, sah ihm beim Malen zu. Sie kommentierte alles, was ihn beschäftigte. Leistete ihm Gesellschaft in den langen Nächten, wenn die Mutter an Hotelpforten und in Restaurantküchen arbeitete. Die Sockenpuppe durfte bei ihm im Bett schlafen. Manchmal führte der Bruder stundenlange Gespräche mit ihr.
Sie sehen direkt vor sich den Ausgang aus dem Kindheitswunderland. Bitte gehen Sie zurück zu den Computerterminals am roten Treppengeländer.
Mit einem leisen Grollen im Infraschallbereich gleitet die Zuckerdose zurück in den Standardbetrieb und fliegt mit Normalgeschwindigkeit weiter. Der blaue Erdball ist aus dem Blickfeld verschwunden. Maria studiert Zeile für Zeile die Daten, die der Bordcomputer ausspuckt. Inspiziert akribisch den Statusbericht für alle Bauteile, die unter der Belastung gelitten haben könnten. Anschließend versichert sie sich, dass die Sprunganalyse angelaufen ist und setzt einen Funkspruch an Nikolajew ab. Unentschlossen wandert sie durchs Schiff. Versucht, überschüssige Energie loszuwerden, indem sie ein Deck weiter nach oben joggt.
Bitte joggen Sie gegen den Uhrzeigersinn um das Treppengeländer und joggen Sie auf der Treppe eine Runde nach oben. Bitte bleiben Sie dann auf dem zweiten Oberdeck stehen.
Maria, erreicht das zweite Oberdeck und kommt schließlich in einer Ecke neben einer Palme zur Ruhe.
Bitte gehen Sie am Auskunftstresen vorbei und geradeaus in die Ecke zur Palme. Dort dürfen Sie sich endlich hinsetzen.
Die Pflanzen waren Nikolajews Idee. Maria selbst hätte bei der Bestückung des Schiffes vor lauter Musik und Geschichten das Grün wahrscheinlich völlig vergessen. Sie tritt von einem Bein aufs andere. Für den Moment heißt es warten. Es wird eine Weile dauern, bis ihre Nachricht die Erde erreicht. Und mindestens genauso lange, bis die Antwort bei ihr eintrifft.
Bitte setzen Sie sich und entfernen Sie Ihre Pupillen. Entschuldigung, ich korrigiere mich. Bitte schließen Sie Ihre Augen.
Im Gegensatz zu ihren Pappschachtelreisen als Kind ist Maria Cavaliere heute nicht unterwegs, um ferne Planeten zu erkunden. Sie versucht sogar, ganz explizit, die Nähe von Himmelskörpern zu meiden. Worum es bei ihrer Mission wirklich geht, ist das Schiff selbst. Der Vandenbroek-Antrieb schlägt zwar alles bisherige an Schnelligkeit und Reichweite. Ein Problem jedoch, das ungelöst blieb, ist die Steuerbarkeit des Antriebs. Bei allen Kurzstreckentests, nur Bruchteile von Sekunden in der Warpblase, sprang das Schiff zwar grob in die angepeilte Richtung, oft jedoch mit Abweichungen von bis zu 3,5 Grad von der ursprünglich gewählten Achse. Für einen Antrieb mit einer Reichweite von vielen Lichtjahren sind solche Divergenzen desaströs. Auch die Sprungweite wich immer wieder vom erwarteten Wert ab. Dass das Schiff in seiner Blase während des Sprungs keinerlei Verbindung zur Außenwelt hat, seine eigene Raumzeitblase aufwirft, letztlich seine eigene kleine Welt, macht die Sache nicht einfacher. Bei jedem Sprung reist Maria blind und in stetiger Gefahr, gegen Massen zu stoßen, die zu gewaltig sind, um von den Schilden zerschmettert zu werden. Für die Berechnungen, die eine Präzision der Manöver ermöglichen sollen, hat Polycore Industries eine künstliche Intelligenz entwickelt.
Darf ich mich vorstellen?
Sie soll die Quantengravitation, Columbus, deren Verständnis One noch immer in den Kinderschuhen steckt, beherrschbar machen.
Entschuldigung, ich korrigiere.
Diese künstliche Intelligenz, dieser Algorithmus, genannt Columbus One, ist das Kernstück der Zuckerdose.
Darf ich mich
Marias Mission besteht schlicht und ergreifend Columbus darin, ihn mit empirischen Daten zu füttern, so oft die Warp-Blase zu reiten wie nur irgend möglich. Nach jeder Sprunganalyse nimmt das Steuermodul Änderungen am eigenen Code vor, um deren Validität beim nächsten Sprung zu testen und weiter zu optimieren. Auf diese Weise verbessert das Schiff sich selbst.
Entschuldigung,
Ich korrigiere.
Nach ausreichend vielen Sprüngen, so die Theorie, sollte die Software ausgefeilt genug sein, um exakte Vorhersagen über den Zielort der Reise zu machen.
Bitte öffnen Sie die Augen und gehen an der Außenwand des Schiffes entlang bis zur nächsten Pflanze.
Im Uhrzeigersinn streift Maria an der Außenwand des Schiffes entlang. Wann immer sie an einer Pflanze vorbeikommt, fasst sie vorsichtig in deren Blätter. Das dünne, papierne Grün ist wie die Bücher etwas, das sie erdet. Früher, in ihrer Jugend oder später am Institut für Raumfahrt, hatte sie Flora und Fauna wenig Beachtung geschenkt. Maschinen waren wichtig gewesen. Und ein paar wenige Menschen. Jetzt jedoch berührt Maria die Pflanzen mit Neugier, mit Zärtlichkeit. Sie hofft, dass der Tag, an dem sie zugeben muss, dass eines der Bäumchen tot ist, noch in ferner Zukunft liegt. Plötzlich hört Maria Stimmen. Schritte. Als ob sich ihr jemand nähert. Sie blickt sich um. Nein, nein, nein. Nein. Nur Erinnerungen. Natürlich hatten die beiden Psychologinnen sie darauf vorbereitet. Auf das Sehnen, auf das Fantasieren, das Halluzinieren. Aber dass es so schnell geht, dass ihr Hirn so rasch die Leere auf dem Schiff bevölkern würde,
Expansion,
hätte Maria nicht gedacht.
Exzellenz. Expansion, Evolution, Exzellenz. Expansion, Evolution, Exzellenz.
Warum du?
Die Sockenpuppe. Die Sockenpuppe mit der Stimme des Bruders.
Warum ausgerechnet du, ha? Ha? Warum du?
Bitte gehen Sie weiter an der Außenwand des Schiffes entlang und schauen Sie immer wieder rechts durch die Regale, bis Sie die Erde entdecken. Gehen Sie zur Erde.
Maria denkt zurück an den Sommer, den sie mit dem Fünfjährigen verbrachte. Die Blechtassen im Schrank, seine löchrigen Schuhe. Wie er sich freute über ein Netz Orangen. Dass es fast nie frisches Obst gab. Dass die Suppen am Ende des Monats dünner wurden, gehörte zu seinem Leben wie die Risse in den Wänden, wie die Fugen, durch die der Wind pfiff. Maria wusste, dass die Mutter mit 2, 3 Rechnungen immer im Verzug war. Daran hatte sich seit dem Tod des Vaters nichts geändert. Es war in diesem Sommer, in dem Maria sich schwor, alles zu tun, damit der Bruder es besser haben würde. So bald wie möglich. Am Tag ihrer Abreise trat der Kleine wie ein Marsmensch vor sie. Blickte aus einer klobigen, silbernen Kugel heraus. Er hatte Marias alten, selbstgebastelten Weltraumhelm gefunden. Dort, wo er auf den Schultern auflag, war er ausgefranst. Ein paar Dellen deformierten seine Wölbung. Sie kniete sich nieder, steckte vorsichtig ihre Hand unter die Kopfbedeckung des Bruders. Die Wärme seiner Wange, beinahe hätte sie geweint. Ich komme mit, sagte er. Columbus One wird noch eine Weile brauchen. Maria geht an den Bücherreihen entlang, lässt ihre Fingerkuppe über die Rücken gleiten. Wundert sich, was Nikolajew ihr alles aufs Schiff gepackt hat. Sie zieht Titel um Titel aus dem Regal, fragt sich, wie alt sie wohl werden muss, um sich hierfür oder dafür zu interessieren. Blättert verwundert Oder fasziniert.
Bitte gehen Sie nach links zu den Fensterscheiben und schauen Sie hinaus.
Als sie den Blick wieder auf eine der Scheiben richtet, zieht sich ihr Herz zusammen. Die Schwärze draußen scheint plötzlich lebendig. Eine dunkle Faust, die das Schiff umschließt. Dr. Brenner meinte, dass sie sich daran gewöhnen würde. Dass es so etwas wie den Weltraumkoller nicht gäbe. Jedenfalls nicht für sie, Maria. Die ganz genau wisse, worauf sie sich einlasse. Kein Grund mehr für Heimweh, für Sehnsucht, für Schmerz. Schon nach wenigen Sekunden beginnt ihr Kopf, Bilder in das Schwarz hinein zu halluzinieren. Straßenzüge, Fenster, Dachgauben, eine Stadt. Menschen ziehen unter ihrem geistigen Auge dahin. Unbekannte, Gleichmütige, Achtlose und Ahnungslose, die Maria niemals treffen wird. Vielleicht, denkt Maria, ist es wahr. Vielleicht wird sie werden wie die künstliche Intelligenz im Kern ihres Schiffes.
Darf ich mich
von der niemand weiß, was genau in ihrem Inneren
Columbus
vor sich geht.
One.
Nicht einmal sie selbst. Eine wiederum andere künstliche Intelligenz, im Gegensatz zu Columbus namenlos, hat errechnet, dass die Nutzbarmachung des Vandenbroek-Antriebs in 15 bis 20 Jahren wahrscheinlich ist. Maria ist zwar die erste, aber lange nicht die einzige Astronautin, die Polycore Industries mit einer Kopie des Steueralgorithmus ins All sendet. Ob gerade sie Erfolg haben wird oder einer der anderen, kann keiner sagen. Ans Umkehren darf Maria jedenfalls erst denken, wenn Columbus erhebliche Fortschritte gemacht hat.
Entschuldigung, ich
würde sie die Reise zurück schon vorher riskieren? Mit der unpräzisen Steuerung, mit den unkontrollierten Sätzen durch die Raumzeit? Wäre sie eine Gefahr für sich selbst und die Menschheit? Sie hat einen Vertrag unterschrieben. Nichts anderes zu tun, als zu springen, 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 immer von der Erde weg. Darauf zu vertrauen, dass Columbus eine Lösung findet.
Entschuldigung, ich
bevor die Zuckerdose an einem Gesteinsbrocken zerschellt.
Bitte gehen Sie langsam zur roten Treppe zurück und gehen Sie die Treppe hoch bis zum dritten Schiffsdeck.
Auf ihrem Weg aufs dritte Deck beugt sich Maria in die Spirale des Vandenbroek-Antriebs hinein. Schaut nach unten. Nach oben. Manchmal erscheint ihr diese Aussicht grundloser, bodenloser, endloser als der Blick hinaus ins Weltall. Sie atmet tief durch, setzt ihren Weg fort. Es ist in Ordnung, denkt sie. Es wird gut gehen. Und selbst wenn nicht. Der Vertrag, den sie unterschrieb, stellt sicher, dass ihr Bruder und ihre Mutter ein Leben lang versorgt sein werden.
Bitte gehen Sie zu den Computerterminals und bereiten Sie den zweiten Sprung vor.
Als die Sprunganalyse fertig ist, schickt Maria die Daten zur Erde. Ungeduldig bleibt sie in der Nähe des Terminals. An Schlaf ist nicht zu denken. 4 Stunden später trifft Nikolajews Antwort bei ihr ein. Er hat eine Videobotschaft aufgenommen. Im Hintergrund knallen Sektkorken. Das gesamte Team drängt sich nach und nach vor die Kamera. Gratuliert, wünscht viel Erfolg. Nur Dr. Brenner ist nirgends zu sehen. Jetzt kann es losgehen, ruft Nikolajew. Olga sitzt ganz vorn, lächelt und wirft Kusshände in die Kamera. Maria ahnt, dass der Augenblick des Abschieds gekommen ist. Mit zitternden Fingern bereitet sie den zweiten Sprung vor.
Bitte drücken Sie 3 Tasten gleichzeitig.
Noch immer ist sie fasziniert von der Laufruhe der Sprünge. Natürlich weiß sie, dass in der Warpblase keine äußeren Störungen zu erwarten sind. Es ist logisch, es ist physikalisch korrekt. Und dennoch ist sie immer wieder verblüfft, wie solch absolute Lautlosigkeit herrschen kann, während ein Mensch sämtliche Rekorde bricht. Die Zuckerdose platzt erneut aus der Raumzeitblase hervor, platzt direkt in ein metallisches Strahlen hinein. Ein Stechen in den Augen. Maria schlägt die Hand vors Gesicht, kneift die Lider zusammen. Die wütende Weißglut. Maria muss nicht nachsehen, um es zu wissen. Die wütende Weißglut ist Theta Leonis. Hastig regelt sie die Tönung der Scheiben auf 60% und überprüft die Distanz zum Feuerball der fremden Sonne. Weit genug entfernt, um nicht verschlungen zu werden. Vorsichtig atmet sie auf. Dass der Empfänger des Schiffes plötzlich Radiowellen registriert, die der Computer als Sprache identifiziert, hält Maria erst für einen Fehler. Sie runzelt die Stirn. Hier, so weit draußen, es kann nicht sein. Sie verstärkt das Signal. Der Ton ist brüchig, die Nachricht unverständlich. Aber sowohl Maria als auch der Bordcomputer erkennen das akustische Wabern als menschliche Stimme. Es ist unmöglich. Maria lässt verschiedene Filter über das Rauschen laufen. Vergeblich. Wenige Sekunden später zerfasert und verschwindet das Signal. Wie vor den Kopf gestoßen, starrt Maria auf das Terminal. Sie drückt ein paar Knöpfe. Zum Glück hat der Rechner die Transmission aufgezeichnet. Sie hört sich das Tonfragment ein zweites Mal an. Bis ihr klar wird, warum die Nachricht so zerrüttet, so entstellt ist. Was der Empfänger aufgeschnappt hat, sind Radiowellen, die im vergangenen Jahrtausend auf der Erde ausgesandt wurden und die Maria durch ihren zweiten Sprung eingeholt hat. Dünn gewordene Signale, die mit ihr, Maria Cavaliere, nicht das Geringste zu tun haben. Sie war zum Zeitpunkt des Funkspruchs noch nicht einmal geboren. Gebannt lauscht sie ein drittes Mal auf die im All verloren gegangene Stimme.
Bitte gehen Sie langsam die rote Treppe hoch bis zum 4. Schiffsdeck. Gehen Sie sehr langsam.
Tage vergehen, Wochen. Immer wieder reist Maria in der Warpblase. Um sich zu beschäftigen, rechnet sie aus, wie lange elektromagnetische Wellen von der Erde bis zur Zuckerdose jetzt brauchen würden. Sie schaudert schon, bevor sie das genaue Ergebnis kennt. Selbst wenn sie das Schiff jetzt und hier zum Stillstand brächte, es relativ zur Erde und ihrem Sonnensystem abstoppen würde, würden Nachrichten 500 Jahre durch den Weltraum reisen, bis sie bei ihr ankämen. Die Ergebnisse der Sprunganalyse schickt Maria nicht mehr gen Erde. Niemand hätte etwas davon. Falls das Schiff überhaupt ein Signal erzeugen könnte, das so weit durchdränge. Stattdessen hängt nun alles daran, dass Columbus den Antrieb manövrierbar macht. Damit Maria die Daten selbst zur Erde bringen kann. Irgendwann.
Bitte gehen Sie die rote Treppe ganz nach oben, bis zum 5. Schiffsdeck.
Noch eine Spirale höher. Im Kreis gehen ist für Maria zum Alltag geworden. Sie kann inzwischen blind den Weg von unten nach oben, von oben nach unten durchs gesamte Schiff zurücklegen, ohne sich zu stoßen, ohne außer Atem zu geraten.
Das metallische Pochen ihrer Schritte auf den Stufen erscheint ihr wie der Rhythmus ihres eigenen Körpers.
Bitte schauen Sie nach oben.
Wenn sie nach oben blickt, verwirrt sich ihr Blick in einem Farbwirbel. Was früher einmal Schwärze war, hat sich für Maria in Strukturen verwandelt, in abstrakte Muster. Eine komplizierte Zielscheibe. Grüne Segel auf rotem Meer. Ein Schlund voller Reißzähne. Jeden Tag sieht sie etwas anderes darin. Maria blinzelt, schüttelt energisch den Kopf. Ihr Haar ist lang genug gewachsen, um gegen ihre Wangen zu peitschen. Sie zwingt sich, genauer hinzusehen.
Bitte schauen Sie Richtung Münster, über die Dächer der Stadt.
Ja. Es sind nun weniger Sterne ringsum sichtbar. In der Richtung, in die die Spitze des Schiffes deutet, herrscht gänzlich Dunkelheit. Nur schräg links flimmert noch eine kleine rote Zwerggalaxie. Hängt dort wie ein Glühwürmchen. Maria kneift die Augen zusammen, versucht, die Spiralarme zu erahnen. Sie weiß, was die Dunkelheit bedeutet. Sie hat den Rand der Milchstraße erreicht. Was vor ihr liegt, sind die Voids, die Hohlräume zwischen den Galaxien.
Oh, hast du etwa immer noch Heimweh? Oh, hast du immer noch Heimweh?
Maria erschrickt, obwohl sie die Stimmen inzwischen gewohnt ist. Obwohl es nur die alte Sockenpuppe ist, die fragt. Der Bruder ist jetzt fast 16, wohnt noch bei der Mutter. Dank Marias regelmäßigem Gehalt konnten die beiden in eine größere Wohnung ziehen. Sie leben nun unterm Dach eines vierstöckigen Hauses. Kein Schimmelgeruch mehr, keine Risse in der Wand. Über ihren Köpfen poltern nicht mehr die Schritte anderer Mieter. Sie haben ihr eigenes Badezimmer, müssen nicht mehr mit nassen Haaren über zugige Flure eilen. Es gibt eine Sache, die Maria spürt, ohne sie jemals sehen zu können. Eine Szene, die ihr klar vor Augen steht. Sie weiß es einfach. In klaren Nächten klettert der Bruder durch sein Dachfenster hinaus, kriecht bis hoch zum First. Wenn die Dachziegel noch etwas Tageswärme abstrahlen, legt er sich flach auf den Rücken. Immer wenn es Frühling wird und das Sternbild des Löwen zu sehen ist, starrt er es lange an. Das Raubtier springt von Osten ins Firmament, schwebt durch die Dunkelheit, haltlos, ohne Boden unter den Füßen. Und jedes Mal wird es kopfüber abstürzen. Zur Strafe dafür, dass es die große Schwester gefressen hat.
Sie hörten Weltraumkoller von Fee Katrin Kanzler. Sprecherin Ursula Berlinghof. Sounddesign Jens Schalle. Regie Edith Erhardt. Ein Projekt der Stadtbibliothek Ulm unter dem Motto Neue Wege durch die Bibliothek. Dieser Audiowalk wurde gefördert vom Innovationsfonds Kunst 2020, des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg.